Wir wollen miteinander ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Lied, dem wir eben lauschen konnten. Wir danken dir für diesen Text. Herr, du gibst uns den Halt, den wir brauchen. Und wir wollen dich besonders auch an diesem Sonntagmorgen darum bitten, Herr, dass du uns auch für die kommenden Wochen diesen Halt wieder gibst, die Kraft gibst, Herr. Und wir können nicht jeden Sonntag hier über die Ängste bei der Corona-Krise sprechen. Und wir können nicht jeden Sonntag dasselbe Thema verhandeln. Wir haben auch vielleicht alle sogar ein bisschen schon die Nase voll davon. Und doch wirken diese Themen nach, Herr. Wir leben in einer Welt, die viele Probleme hat, wo sich viele Menschen Sorgen machen. Wir gehen auf Zeiten zu, die unbestimmt sind. Und deswegen wollen wir vor allen Dingen als Gemeinde eintreten für unsere Welt. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du dich erbarmst in dieser Corona-Krise über alle Menschen, die betroffen sind oder aber die direkt in den Krankenhäusern oder an welchen Stellen auch immer arbeiten müssen, sich einsetzen. Ja, wir bitten dich aber auch für die unruhige Situation in den USA, wo eine wichtige Wahl bevorsteht. Wir bitten dich für die Krisengebiete der Welt, Herr, für in Aserbaidschan, in Armenien. Es gibt so viel, für das wir beten können, Herr. Und wir bitten dich, dass du mit deiner Kraft das Gute lenkst, dass das Gute geschieht auf dieser Welt nach deinem Willen. Herr, so segne uns heute Morgen auch bei unserem Thema. Sei du hier gegenwärtig. Amen. Ihr Lieben, wollen wir einmal durchlüften? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sind die Türen einmal richtig aufgegangen und die Fenster aufgegangen? Ist offen? Hier vorne kommt immer nicht so viel davon an, deswegen mache ich mir zwischendurch mal Sorgen und frage nochmal nach, ob das alles passt. Heute Morgen, Martin hat uns schon mit hineingenommen, was wissen wir eigentlich? Und wenn ich auf diese intelligenten Fragen nun heute alle antworten sollte, Martin, dann wäre die ganze Welt ein Stück weiter. Natürlich haben wir auf all diese Fragen nicht immer die Antworten. Aber es gibt aus dem Wort Gottes gute und wichtige Hinweise zu diesem Thema. Und die sind auch für uns als Gemeinde wichtig in Zeiten, wo sich die Meinungen auch gegeneinander aufschaukeln können und hochschaukeln können. Und da ist es wichtig, darüber nachzudenken. Nochmal ganz neu, was wissen wir eigentlich, wenn es ums Thema Wissen geht? Und wie können wir friedlich miteinander auskommen? Als erstes möchte ich euch mal fragen, ob ihr euch an einen sehr guten Lehrer in eurer Geschichte erinnern könnt. Geht mal zurück in eure Schulzeit oder aber eure Studienzeit oder Ausbildungszeit. Was macht einen richtig guten Lehrer aus? Also ich hatte wirklich auch gute Lehrer in meiner Zeit des Studiums, auch schon in der Schulzeit, und sie alle verband eines. Es war mehr als Wissensvermittlung. Es ist immer gut, wenn jemand kompetent ist. Also ein guter Lehrer sollte kompetent sein, keine Frage, da hatte ich einige von, da würde man sagen, ja, der hat den Namen Mathelehrer verdient. Da kennt er sich mit aus. Aber interessant wurde es eigentlich immer erst dann, wenn zum Wissen noch etwas dazu kam. Zum Beispiel, wenn man merkte, diese Person mag die Schüler, möchte diesen Personen also etwas vermitteln, weil sie sie mag und wertschätzt. Oder noch besser, wenn dazu kam, dass diese Lehrkraft eine Idee vom Leben hatte, Weisheit mitbrachte und uns erklären konnte, warum wir diese Formel denn jetzt unbedingt brauchen. Also wie das philosophisch oder womöglich sogar religiös einzuordnen ist, Leute, dann wird's interessant. Und vielleicht habt ihr einen Lehrer gehabt oder eine Lehrerin, die noch eine zusätzliche Fähigkeit mitbrachte. Die waren in der Lage, selbst zuzugeben, dass sie darauf keine Antwort haben. Und dann kam man miteinander ins Gespräch und man stellte fest, meine Güte, sie sind ja Menschen, das ist ja auf Augenhöhe. Und man konnte tief einsteigen in die Fragen des menschlichen Lebens. Das hat Spaß gemacht, oder? Solche Lehrer hatte ich Gott sei Dank, vielleicht ihr auch. Ich hatte auch andere. Dann will ich es mal von der anderen Seite aufzäumen. Was macht einen Lehrer, der vielleicht sogar kompetent ist, am Ende zu einem schlechten Lehrer? Zum Beispiel ein Lehrer, dem es nur um sich selber geht und der nur angeben möchte mit seinem Wissen. Habt ihr einen solchen Lehrer gehabt oder kennt ihr solche Menschen? Ich glaube, wir alle. Da geht's ums Recht haben, ums Besserwissen. Oder aber habt ihr schon mal einen Lehrer, eine Lehrerin gehabt, die ideologisch komplett unterwandert waren, sodass du bei jedem zweiten Wort dachtest, ich weiß genau, was du mir sagen willst. Also ideologisch gibt es links, ne, und gibt es auch rechts. Ich hatte meist links in meiner Schulzeit. Das hat mich davon abgehalten, gut zuzuhören, weil alle geschichtlichen Ereignisse wurden immer links interpretiert. Das ist nicht gut. Wir müssen von einem Lehrer den Eindruck haben, dass es darum geht, wertfrei Informationen weiterzugeben, damit sich der Schüler oder der Zuhörer selbst ein Bild machen kann. Ich habe eine schöne Geschichte gehört, muss ich euch heute Abend erzählen, weil sie hierzu endlich mal passt. Ich habe mir gefragt, wann kann ich die endlich mal erzählen? Jetzt ist die Zeit. Also wenn man es mit so Leuten zu tun hat, die so aufgeblasen sind, ne, so rechthaberisch, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Wenn zu viel Luft im Spiel ist, das ist eine schwierige Geschichte. Das hier ist ein Bulle namens Husker. Husker ist ein echter Champion. Laut Nachrichtenagentur Reuters hat er am 28. April 1992 auf der Calveston County Fair and Rodeo Veranstaltung in Georgia einen Preis gewonnen. Und zwar den höchsten, den Preis für das beste Rind, ich glaube, der ganzen Weststaaten. Mit einem Gewicht von 1190 Pfund wurde er gekürt und hat am Ende $13.000 eingebracht. Ist das nicht Wahnsinn? Und übrigens, eine Woche später werden die Tiere dann in die Schlachtung gegeben meistens. Also $13.000 für so ein Rind, damit es seine Gene in die nächste Generation weitergeben konnte und dann noch verkauft werden konnte. Und dann haben Veterinäre, weil das so üblich ist, dieses Rind aber nachher exhumiert und haben festgestellt, mit dem stimmt was nicht. Da wurde manipuliert. Und dann hat man festgestellt, dass ein sogenanntes, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ein sogenanntes Airing, also eine Art, wir würden übersetzen, lüften oder aufpumpen. Es hat eine Aufpumpung der Muskulatur stattgefunden. Da steht der Bauer an seiner Kuh und mit einer Spritze und Luftpumpe bewaffnet wird in die Muskulatur Luft hineingepumpt, damit das Ding noch mächtiger und muskulöser wirkt. Das haben die gemacht. Der Husker, der war überhaupt nicht so gut, wie er aussah, sondern eigentlich war da sehr viel Luft, die dabei eine Rolle spielte. Und da habe ich gedacht, das ist ein tolles Bild. Wenn es mal um so ein Thema geht, musst du diese Geschichte erzählen, habe ich jetzt gemacht heute Morgen. Was Wissen mit uns macht, ist ja tatsächlich ganz ähnlich. Manchmal bläst uns das ganze Ding an Wissen, was wir haben, nur auf. Das ist der Vergleichspunkt. Manchmal wirkt das wahnsinnig beeindruckend, wenn jemand da rüberkommt und sich präsentieren kann und eine Meinung vorträgt. Aber manchmal geht es um was anderes, was hinter dem Wissen steht. Und jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen in die Gemeinde von Korinth heute Morgen. In Korinth gab es sehr viele solcher bisschen aufgeblasener Christen. Gibt es das auch? Also Christen, die eine Überzeugung gewonnen haben, aber leider dadurch ein bisschen aufgeblasen geworden sind, weil sie sich für so unfehlbar halten. Und das war in Korinth ein besonderes Thema, denn dort saßen sehr viele Intellektuelle und philosophisch Interessierte im Gottesdienst. Das war eine intellektuelle Gemeinde. Die hatten eine Meinung zu den Fragen der Zeit. Die Gnosis, also die Wissenschaft von der Erkenntnis, stand hoch im Kurs. Und da saßen sie jetzt und kamen miteinander in Konflikte und fing an, sich zu streiten. Und dann schreibt Paulus ihnen ein paar Worte zu einem Thema. Da muss ich gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Nehmt die Verse erstmal zur Kenntnis. Es gab in dieser Gemeinde ein Konfliktfeld. Es ging um das Götzenopferfleisch. 1. Korinther 8, 1-3 und dann noch Vers 9. Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Und damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, das ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Und dann ein paar Verse Auslassung. Zum Schluss fasst Paulus zusammen. Achtet darauf, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Die wenigen Verse aus dem Korinther, die reichen uns, wenn wir uns mit dem Thema Wissen beschäftigen. Sind so wunderbare Verse, so dichte Verse. Ich muss euch aber zunächst ein bisschen was zum Umfeld dieser ganzen Geschichte erzählen. Drei Fragen gibt es in diesem Text. Mit der ersten Frage fangen wir an. Die Korinther fragen, was dürfen wir? Die Korinther hatten ein konkretes Problem. Korinth war eine Weltstadt Ein Schmelztiegel der Kulturen und der Religionen. An jeder Straßenecke gab es Tempel. Fleisch war zu damaliger Zeit unglaublich teuer und wurde fast immer in Zusammenhang mit solchen Gottes- oder Götzendiensten verkauft, weil es da günstiger war. Ein Teil des Fleisches wurde verbrannt, der andere, also geopfert, der andere Teil wurde dann verkauft an die Teilnehmer dieser Veranstaltung. Das war also eine Möglichkeit, an Fleisch billig heranzukommen. Und für die meisten Leute war das eigentlich die beste Möglichkeit, um an Fleisch zu kommen, weil es so teuer war. Die große Frage ist, darf ein Christ jetzt hier mitessen? Ja, ist so einfach. In damaliger Zeit war ja alles religiöser Raum. Und für die Korinther war jetzt die Frage, dürfen wir das auch essen, weil ansonsten kommt ein Teil unserer Gemeinde gar nicht mehr an Fleisch, oder dürfen wir das nicht? Und jetzt gab es zwei Meinungen dazu in der Gemeinde und die sind super, weil die Meinungen gibt es zu vielen Fragestellungen in unserer heutigen Zeit ganz genauso. Meinung A war die Meinung der Freiheit. Da gab es Leute in der Gemeinde, die haben gesagt, das ist doch jetzt vorbei mit diesen ganzen Auflagen und Gesetzen. Das muss uns doch nicht beeindrucken. Uns kann doch gar nichts mehr unrein machen. Sozusagen ein Hoch auf die christliche Freiheit. Gibt doch gar keine Götzen mehr. Wissen wir doch jetzt, gibt nur einen Gott. Und das ist doch alles, was wir hier sehen, von ihm gegeben. Wir dürfen Fleisch essen, selbstverständlich. Und das muss uns nicht stören, dass das irgendeinem Götzen geopfert ist, denn den gibt's ja gar nicht. Das hat Kraft. Da dürfen wir jetzt nicht zu schnell wegwischen. Das hat Kraft, weil wir Christen sind zur Freiheit berufen. Es gibt nichts da draußen, was dich mal eben so unrein machen kann, weil es ist alles Schöpfung Gottes. Wir dürfen die Dinge verwenden. Du darfst selbstbewusst sein als ein Diener Jesu Christi und das Leben genießen. Das stimmt, oder? Das war. Wir haben gestern Reformationstag gefeiert. Habt ihr das mitgekriegt? Das geht so ein bisschen an einem vorbei. Martin Luther, Freiheit eines Christenmenschen. Leute, raus in die Freiheit. Schluss mit diesem religiösen Aberglauben. Das wollen wir nicht. Wir wollen das Leben haben. Wunderbar. Nun gab es aber auch noch Meinung B. Und die hatte auch ihr Recht. Viele kamen nämlich aus einem heidnischen Hintergrund. Man hatte sich bewusst von dort abgewendet, hatte vielleicht Erfahrungen sogar gemacht mit dämonischen Kräften. Und deswegen mahnten einige an, Leute, Götzen gibt's zwar nicht, aber dahinter stehen sehr wohl Kräfte, nämlich dämonische Kräfte. Und wir haben diese Kräfte leider erlebt in unserem Leben. Die haben uns kaputt gemacht, diese Dinge. Und ihr geht jetzt einfach dahin und sagt, wir holen uns dafür das Mittagessen, das Fleisch ab. Das ist für uns nicht möglich. Und da haben sie gesagt, stellt euch mal einen jungen Christen vor, der hat sich gerade vom Heidentum losgelöst und der sieht jetzt, wie die Geschwister zu dem Gottesdienst rennen, wo er nun bewusst nicht mehr hingeht, um sich dort das Fleisch abzuholen. Da passt doch irgendwie etwas nicht. Und dann gab es auch noch Juden in der Gemeinde, also Judenchristen in der Gemeinde, für die war das ein total rotes Tuch. Also kein Jude würde jemals Götzenfleisch anpacken. Also ihr merkt, da war plötzlich Zunder in der Bude. Und jetzt haben wir diese beiden Meinungen. Die stehen sich gegenüber und beide haben ja irgendwo recht. Diese Problematik haben wir heute bei allen Themen, die uns beschäftigen. Bei allen. Wer schon mal selber spielsüchtig gewesen ist, den kannst du abends und sei es noch so locker nicht zu einer Pokerrunde einladen. Das würde ich nicht machen, schon gar nicht, wenn es um kleine Geldbeträge geht. Wenn jemand mit Alkohol mal Schwierigkeiten hatte, da kannst du in der Gemeinde nicht abends einen schönen Weinabend machen. Das ist schwierig, wenn man 5 Alkoholiker in der Gemeinde hat. Oder aber, wie gehen wir mit ethischen Fragestellungen um? Die einen sagen, Homöopathie ist überhaupt kein Problem. Die anderen sagen, das ist ein Problem. Beide haben Argumente für ihre Position. Wie ist es mit Produkten der Firma wie Leder? Da soll irgendwie gependelt werden über den Produkten. Macht das was mit uns oder mit den Produkten oder nicht? Es gibt für beide Seiten Argumente. Was ist mit den Medien, die wir uns reinziehen? Mit Serien, mit Filmen? Keine Ahnung, wie wurde schon im Harry Potter diskutiert? Was ist mit Musik, Heavy Metal? Ich habe mir damals als Heavy Metal Fan meine Van Halen Platten vom Herz gerissen und habe sie nach meiner Bekehrung in die Mülltonne geschmissen, habe ich euch hier mal erzählt. Muss man das machen? Es gibt eine Menge Gründe, dass man das tun soll. Es gibt auch ein paar Gründe, dass man das nicht tun muss. Und damit sind wir bei der Problematik dieser Geschichte angekommen, wenn es darum geht, was dürfen wir? Da stehen zwei fundamentale religiöse Probleme dahinter. Das eine Problem ist, der religiöse Mensch will Klarheit und braucht Klarheit. Und alle sagen und gucken nach vorne, sag uns doch endlich mal, wie wir darauf nun eine Antwort kriegen können. Aber es gibt keine klare, eindeutige Antwort. Bestimmte Spannungen wird es bei solchen Themen immer geben, auch in Zukunft. Wir sind dazu verurteilt, selbst uns Gedanken zu machen, zu urteilen, abzuwägen, auch Graubereiche anzuschauen und sie auszuhalten. Das liegt damit zusammen, dass wir in unserer Existenz niemals Klarheit haben können. Das ist die Dialektik unserer Existenz, so nennen das die Theologen. Das heißt, diese Spannung wird immer bleiben. Sie hängt damit zusammen, dass wir das Reich Gottes schon hier haben, aber noch nicht da angekommen sind. Ihr kennt die solche großen Kampfthemen, zum Beispiel Freiheit und Gesetz, wie ich es eben beschrieben habe. Da werden wir nie eine eindeutige Antwort kriegen. Oder Gnade und Verdienst. Wirst du nie eine eindeutige Antwort drauf geben, kriegen, ob alles nur Gnade ist oder ob wir doch auch ein bisschen was dazu beitragen müssen. Oder Himmel und Erde oder Glauben und Wissen oder Kontemplation oder Aktion. Es sind alles Spannungen, die wir nicht lösen können, mit denen wir leben müssen. Und jetzt kommt das Zweite. Weil das so ist, laufen wir immer Gefahr, in zwei Fallen zu tappen. Die erste Falle ist der Libertinismus, das Freiheitsdenken. Wir sagen, in Christus sind wir frei und wir dürfen alles. Wir wollen uns doch nichts wieder auferlegen lassen. So hat das Paulus selber auch mal geschrieben. Lasst euch nichts wieder auferlegen. Und das hat auch sein Recht. Nein, Christus und der Heilige Geist möchten nicht, dass wir als Gemeinde noch in Angst hier sitzen. Dass Aberglaube uns immer noch festhält. Oder wir in Verdienstdenken festsitzen oder in Gesetzlichkeit. Gleichzeitig besteht darin aber, oder ist da aber auch eine gewisse Gefahr drinne. Libertinismus, also das ist so etwas, dass man die Grenzen immer ausloten möchte, bis es möglichst nicht mehr weitergeht, bis an den letzten Rest. Das ist diese Sehnsucht eines Kindes. Ein Kind möchte seine Grenzen immer austesten. So lange, bis dann endlich Papa sagt oder Mama, so geht's nicht. Das ist die Gefahr des Libertinismus. Aber auf der anderen Seite ist die Gesetzlichkeit. Das ist auch nicht viel besser. Das sind die Konservativen, die sagen, wir müssen die Grenzen befestigen. Aber manchmal wird dann da das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und man mauert sich ein. Und dann ist Enge das Ergebnis. Wie oft hatten wir Enge in der Kirchengeschichte, im Katholizismus, genauso wie im Protestantismus. Zu große Enge. Und dann hast du am Ende vielleicht auch Gemeinden, die sind lebensfeindlich, die wollen die Freude, der können sie keinen Platz geben in der Gemeinde. Das ist die Problematik, mit der Paulus hier zu tun hat. Beide Positionen haben gute Argumente und haben ein Stück der Wahrheit auf ihrer Seite. Und das ist der Grund, warum Paulus jetzt nicht über das, was dürfen wir, zu schnell reden will. Er will mit uns reden über das, was wir eigentlich wissen können. Er geht einen Schritt zurück. Er stellt nochmal die philosophische Frage. Und das ist die zweite Frage in diesem Text. Was wissen wir eigentlich? Und er fängt mit folgendem Satz an. Wir alle wissen in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Also, damit will er sagen, die Korinther dachten alle für sich, die kannten alle die Problematik mit dem Götzenopferfleisch. So wie ihr alle die Fragen zur Corona-Thematik im Kopf habt. Jeder hat von euch eine Meinung dazu. Und deswegen sagt Paulus ihm, ihr denkt, dass ihr Bescheid wisst, aber jetzt seid vorsichtig. Jetzt seid vorsichtig. Gerade in einer Gemeinde, in der viele kluge Köpfe sitzen, kann das jetzt zu Kollisionen kommen und zu schweren Auseinandersetzungen, wenn ihr euch nicht darüber klar werdet, was Wissen eigentlich im Christentum bedeutet. Das ist ein Unterschied zur säkularen Welt. Was Wissen im Reich Gottes bedeutet und wozu Wissen uns eigentlich gegeben wurde. Wissen und Wahrheit haben aus biblischer Sicht besondere Herausforderungen. Da kann ich Ihnen heute Morgen nicht drauf eingehen, aber das wird zu weit führen. Aber schaut euch nochmal die Geschichte vom Baum der Erkenntnis an im Alten Testament. Wir Menschen, wir haben die wunderbare Gabe, Dinge zu verstehen, Wissenschaft zu betreiben. Was für eine Gabe und was für eine gewaltige Kraft. Durch Wissenschaft sind so viele großartige Dinge entstanden. Aber das Wissen hat seit dem Sündenfall schwere Kerben einstecken müssen. Dieser Baum der Erkenntnis, der wollten wir hin, aber wir haben gemerkt, dass wir diese Erkenntnis ohne Gott nicht haben konnten. Es gibt kein wirkliches Wissen, ohne dass Gott an unserer Seite ist. Das ist unsere Problematik. Wissen hat deswegen große Schwächen. Zum Beispiel Wissen ohne Weisheit führt in die Irre. Das merken wir bei solchen Themen wie Atomkraft oder bei Genetik oder bei anderen umkämpften Sachen. Wissen produziert nicht automatisch etwas Gutes. Wissen ohne Gewissen, hat Victor Hugo mal gesagt, wird zur größten Gefahr für die Menschen. Wissen ist auch begrenzt und bleibt relativ, solange wir Menschen sind. Und das merken wir auch in unserer heutigen Zeit. Martin hat vorhin das uns wunderbar erklärt. wir sind beim Thema Wissen sehr oft verwirrt, weil es so viele verschiedene mögliche Positionen gibt, so viele verschiedene Standpunkte. Und das ist genau das, worauf Paulus hier auch hinaus möchte. Leute, seid vorsichtig. Und dann kommt er auf das zu sprechen, was ihm am meisten stört. Bloßes Wissen, das macht überheblich. Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Wissen ist eine gute Sache. Wir müssen nur begreifen, sagt Paulus, dass Wissen allein zu Problemen führt. Wissen ist sozusagen eine braucht einen Partner an der Seite. Wissen alleine bedeutet erstmal gar nichts, sondern es braucht einen Partner. Wenn es ein schlechter Partner ist, kann das zum Beispiel der Stolz sein oder auch der Machtmissbrauch oder was auch immer. Also Wissen um des Wissens willen hängt sich sehr schlecht an so einen schlechten Partner und verfehlt am Ende das Ziel. Erkenntnis bläht auf, sagt Paulus. Zwischenzeitlich mag jemand, dem es nur um seinen eigenen Stolz geht, mal beeindruckend aussehen, aber das Ganze wird vor Gottes Angesicht wie eine Luftblase zerplatzen. Sondern Wissen im christlichen Zusammenhang wird immer in die Gotteserkenntnis führen und zu gegenseitiger Liebe. Macht euch das mal klar, wenn ihr andere Leute belehren wollt, achtet mal darauf, ob sie das dahin bringt, dass sie Gott besser kennenlernen und dass ihr einander mehr lieben könnt als vorher. Das ist ein interessantes Kriterium. Und da haben wir jetzt sofort Beispiele vor Augen. Jeder von uns kennt so vielleicht so einen christlichen Piet Kong. Ne? Also ihr kennt christliche Piet Kongs, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Also das sind die Einzelkämpfer, die Knallharten unter den Christen. Und das sind so Leute, die gehen mit ihrer Theologie von A nach B. Und die sind selbstbewusst und die haben die Antworten. Und trotzdem sind gerade diese Leute manchmal sehr überhebliche, lieblose Personen, die am Ende durch dieses Auftreten gar keinen anderen mehr erreichen können. Genau das meint Paulus. Wenn du dein Wissen vor dich herträgst und damit gar keinen anderen Menschen mehr erreichen kannst. Jetzt beginnt wieder der Herbst draußen. Und in der Dunkelheit sehen wir jetzt wieder die Scheinwerfer. Schon recht früh, gegen 19 Uhr oder gegen 7:30 hat man sie wieder. Die Autos, die einem entgegenkommen mit den Scheinwerfern, die falsch eingestellt sind. Fand ich, war ein gutes Bild. Funktionierende Scheinwerfer sind nicht genug. Die Lampen müssen richtig justiert sein, damit du den anderen nicht blendest, sondern damit du einen Weg ausleuchtest. Manchen ist aber egal, ob sie jemanden blenden. Denen ist nur wichtig, dass ihr Licht möglichst weit hinaus strahlt. Und das ist genau das, was nicht ausreicht. Sondern wir müssen den Scheinwerfer richtig einstellen lassen, justieren lassen, damit wir die Menschen nicht verlieren. Und das andere Beispiel ist eine Person, und ich habe manchmal in der Jugendarbeit solche Mitarbeiter gehabt, die die Gabe hatten, mit anderen Leuten so zu reden, dass Wissensvermittlung ankommt. Es ist eine Gabe. Leute, die mit anderen so reden können und kompetent reden können, Wissen vermitteln können, auf so eine liebevolle, interessierte Art und Weise, dass Wissen direkt ins Herz geht und sich junge Leute nicht wegdrehen, wenn sie eine Belehrung bekommen, sondern aufmerksam werden und zuhören. Und das ist der Grund, warum Paulus hier schreibt, Leute, das ist es, was uns voranbringt, die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, dann hat er noch gar nicht kapiert, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Wissen wird überhaupt erst interessant, wenn du mit dieser Liebe arbeitest. Mich hat das nochmal ganz neu gepackt. Also was ist es, was uns beim Thema Wissen wirklich voranbringt? Das ist das Hauptthema des ganzen ersten Korintherbriefes. Erkenntnis muss einhergehen mit Liebe, sonst ist alles flöten, was du sagen wolltest. Ich lese euch das nochmal vor, Kapitel 13. Ein Kapitel, was gern für Hochzeiten verwendet wird, weil es so romantisch ist. Romantik könnt ihr hier mal wegstreichen, sondern jetzt lest es mal, wie es da steht. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönernes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Du kannst einen doppelten Doktortitel haben und der beste Theologe sein, einen Kopf so groß wie ein Medizinball haben, prall gefüllt mit Wissen. Was kommt an ohne Liebe? Nur Krach. Nur Krach. Oder gar nichts. Und dann kommt der Heilige Geist bei diesen Rechthabereigesprächen, die wir manchmal auch in der Gemeinde führen, und kommt mit der Nadel und dann macht es einmal plopp und der Luftballon hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Ich habe ganz früh von einem Jugendleiter meiner Jugendzeit mal ein schönes Bild mir behalten und auch aufgeschrieben. Und der hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, schreib mal auf einen Zettel 5 Nullen. Dann sollten wir das machen in der Jugendstunde. Nee, 6 Nullen, nicht 5, entschuldige. Schreib mal einmal 6 Nullen auf. Und dann hat er gesagt, und jetzt schreibst du eine 1 vor die 0. Dann hast du 1 Million, ne? Wenn die 1 davor ist. Und so ist das auch mit dem Wissen über Gott. Wenn die Liebe nicht die 1 ist, dann kannst du das alles vergessen. Alles. Das ist nur Wichtigtuerei. Steht die 1 vorne, da wirst du effizient. Selbst wenn nur eine 0 dahinter steht. Schon 10 ist besser als nix. Und deswegen überlegt euch, was ihr sagt, zu welchem Thema und mit welcher Temperatur wir die Dinge sagen. Und was eigentlich unsere Motivation ist und worum es uns geht. Eine Ehefrau sagte mal über ihren Ehemann, zu mir habe ich mir gemerkt, die Männer müssen immer die Welt erklären. Hat sie völlig recht. Manchmal beim Fernsehen kommt plötzlich die Hand meiner Frau, wenn ich mich über irgendetwas aufrege. Ne? Und dann will sie mir sagen, du musst jetzt mal nicht die Welt erklären. Da sage ich, danke Herr, ich muss die Welt nicht erklären. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Wer hat keine Ahnung? Einmal die Hände hoch. Jawohl, traut euch mal die Hände hochzunehmen. Ihr habt keine Ahnung. Beglückwünscht euch mal darüber. Wir wissen überhaupt nicht, was die Wahrheit ist. Wir können die Quellen nicht überprüfen. Das, was gestern wissenschaftlich noch bewiesen ist, wird in 50 Jahren überholt sein. Wir wissen nichts. Wir tappen im Dunkeln und deswegen müssen wir unglaublich vorsichtig sein. Wunderbar, dass Paulus uns das hier noch einmal so sagt. Und er schreibt dann weiter, echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Also Wissen, damit ist auch gemeint Wahrheit und Weisheit, hat sehr viel mit unserer Herzensnähe zu Gott zu tun. Je dichter du dran bist an Jesus und er das, was du weißt, filtern und beeinflussen kann, desto Wahreres wird dabei herauskommen. Wenn wir Gott lieben, kommen unsere Argumente aus der Nähe Gottes. Wir nehmen einen Standpunkt in seiner Nähe ein. Und wir sehen damit auch automatisch Standpunkte anderer Leute besser. Christen sind immer Leute, die genau darauf achten, was andere empfinden und fühlen. Die nicht respektlos oder gefühllos über die Ansichten anderer hinweggehen. Wahrheit ist auch immer eine Sache des Standpunktes. Sie ist relativ. Und deswegen müssen wir mit Gott in der Lage sein, auch die Meinung anderer zu erkennen, zu verstehen, stehen zu lassen und mit ihr umzugehen. Die letzte Frage, worauf achten wir? Das wird in Vers 9 von Paulus nochmal gesagt. Deswegen jetzt eine Schlussfolgerung. Wenn wir das wissen, dass das mit dem Wissen nicht so einfach ist, dann achten wir auf etwas, nämlich, dass wir die Freiheit, die wir für uns in Anspruch nehmen dürfen, nicht einfach so mal eben übertragen auf andere und vielleicht die ein empfindliches Gewissen haben, damit beeinträchtigen, dass sie zu Fall kommen. Ich habe gedacht, wie kann ich das jetzt hier euch an diesem Beispiel mit dem Götzenopferfleisch nochmal deutlich machen, indem ich euch einfach nochmal sage, was denn der Paulus am Ende den Korinthern erklärt hat. Lest es euch nochmal selber durch. Was hat er ihnen denn gesagt zu diesem Thema? Er hat ihnen gesagt, 5 Argumente, Kapitel 8 bis 10, warum am Ende er der Meinung ist, wir müssen auf die Schwächeren Rücksicht nehmen in der Gemeinde. Und er macht das ganz toll. Am Anfang schreibt er nämlich, dass er eigentlich sehr viel Sympathie für die Libertinisten in der Gemeinde hat. Also Paulus war jemand, der sagt, Leute, ihr habt ja recht. Ne? Und wir dürfen uns auch nicht immer von den Bedenkenträgern die Richtung vorgeben lassen. Aber aufgrund dieser 5 Argumente bin ich der Meinung, dass wir achten müssen auf unsere Geschwister. Einmal, da waren junge Christen, die könnten jetzt einen Rückfall erleiden, wenn wir die einfach wieder in die Tempel schicken. Dann, man soll die Schwächeren in der Gemeinde, die noch Angst haben, auch Angst vor dämonischen Kräften, die können wir doch nicht einfach damit alleine lassen. Es ist für dich vielleicht alles erlaubt, aber das baut doch nicht auf, schreibt Paulus. Und dann noch 3 Argumente aus Kapitel 10. Nein, denkt an die jüdischen Geschwister. Wie können wir unserer Linie folgen, wenn wir andere damit so ärgern, dass sie mit uns keine Gemeinschaft mehr haben können? Oder 2. Argument, Kapitel 10, es passt auch nicht zum Abendmahl. Macht euch das mal klar, wir stehen da bei diesen Götzenveranstaltungen an, um uns Fleisch abzuholen, aber unsere Veranstaltung ist das Abendmahl. Wunderbar. Oder 5., es muss doch ein klares Zeugnis geben, dass wir Christen sind. Wir müssen uns unterscheiden von unserer Umwelt. Und aufgrund dieser 5 Argumente sagt Paulus so, Leute, deswegen werden wir jetzt das Essen von Götzenopferfleisch. Wunderbar, eine auf Weisheit und Liebe begründete Entscheidung. und nicht allein auf Wissen. Und deswegen ist das mein Schlussplädoyer an uns alle. Wir brauchen ein Tandem. Wir brauchen ein Tandem. Also wenn du zu denen gehörst, die viel wissen, und wir haben kompetente Leute unter uns, heute Morgen auch hier, sehr lebenskompetente und fachkompetente Leute, du musst dich immer wieder zwingen, jemand auf das Fahrrad zu lassen. Wir sind auf einem Tandem unterwegs. Das Wissen allein sucht sich immer ungünstige Partner aus, wenn wir keinen bewusst dahinsetzen. Da sitzt immer Ich-Sucht oder Manipulation oder Machtmissbrauch. Du musst den Geist Gottes einladen, dass die Liebe mit aufs Fahrrad kommt und die Weisheit mit aufs Fahrrad kommt. Christen wissen, dass wahres Wissen nur bei Gott selbst ist. Sie behalten diesen qualitativen Abstand immer in Erinnerung. Sie wissen um ihre Fehlbarkeit. Sie sind deswegen langsam zu reden. Sie bleiben bescheiden und vorsichtig. Sie wissen, dass das Wissen begrenzt ist und relativ bleibt und dass es der Liebe bedarf, wenn wir miteinander unterwegs sein wollen. Und deswegen stellt euch jetzt mal vor, also ich habe euch vor den Stier Haska, von dem habe ich euch erzählt. Vielleicht nimmt der Heilige Geist heute Morgen mal so eine Nadel und dann sticht er mal in unsere Besserwisserei hinein. Und ich glaube, das würde uns gut tun. Wir wollen ihm das erlauben und wir wollen ihn bitten, dass Gott in unserer Mitte Leute beruft, die kompetent sind, die Wissen haben, aber die sie mit Weisheit einsetzen zum Wohle aller. Darum wollen wir beten, dass diese Luftblasen bei uns verschwinden und dass es zu wirklicher Leitung durch den Heiligen Geist kommt. Leute, wir brauchen das. Am Mittwoch treffen wir uns, Martin, ne? Wir Ältesten reden über uns als Gemeinde. Auch in der Corona-Krise müssen Entscheidungen treffen. Betet für uns, dass wir kluge Entscheidungen treffen für die kommenden Monate. Und auch für die Führer in unserem Land, dass wir durch diese Krise gut hindurchkommen. Wir wollen noch beten. Lieber Vater im Himmel, Götzenopferfleischer, da haben wir heute nicht mehr die Probleme mit. Aber wir haben viele andere Probleme, wo wir diesen Ratschlag des Paulus gut gebrauchen können. Und ich möchte dich einladen, Herr, dass du, ja, als Pastor muss man bei sich selber anfangen, dass du bei mir selber anfängst, Herr, diese Luftblasen der Überheblichkeit und des vermeintlichen Wissens und der Sicherheit, dass du da einmal ordentlich reinpiekst und dass sich diese Luftblasen auflösen. Das hat keine Substanz, das ist maximal Lärm. Sondern was wir brauchen, ist die geistgeleitete Weisheit. Und das ist die Liebe, von Liebe angetriebene Leitung. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, und das brauchen wir. Schenk du sie uns. Wir laden dich ein. Amen.